Gemeinde sieht, wie Jesus Gemeinde sieht, die gibt es ja schon nahezu 2000 Jahre, Gemeinde. Die ist unkaputtbar, hat man den Eindruck. Ja, es ist in manchen Ländern vielleicht schwierig mit Gemeinde. Aber wenn man weltweit sieht, hat Jesus seine Gemeinde erhalten. Und sie ist bis heute. Irgendetwas Besonderes ist mit Gemeinde. Aber was ist eigentlich Gemeinde und brauchen wir sie eigentlich heute noch? Und wer gehört alles zur Gemeinde? Ich denke, Sie und ihr habt alle Vorstellungen, was Gemeinde für euch ist. Und das möchte ich gerne mal sammeln. Wir haben hier eine Flipchart hingestellt und die werden wir jetzt mal hier ins Zentrum holen. Dankeschön, Michael. Vielen Dank. Ich denke, die Tafel ist voll. Wahrscheinlich gäbe es noch viel mehr, was wir sagen können. Also das ist eine ganz bunte, ein bunter Blumenstrauß, so will ich es mal sagen, was Gemeinde alles ist. Und da ist alles drin, was ihr so gesagt habt. Das ist wunderbar. Also wir merken, ihr habt ganz viele Vorstellungen, Sie haben viele Vorstellungen darüber, was Gemeinde ist. Und da merken wir auch, wir sind schon längere Zeit unterwegs, denn da kommt gar nicht viel Neues, was ich heute sage. In der Bibel wird ja viel über die Gemeinde berichtet. Muss ich mal gucken, ob meine Folie hier da ist. Ja, vielen Dank an die Technik, auch mal hier da hinten, die jetzt immer das alles so schön macht. Wie Jesus Gemeinde sieht. Ja, in der Bibel wird oft über Gemeinde gesprochen. Ekklesia ist der Begriff, der neutestamentliche Begriff. Und zuerst mal ist das einfach ein Begriff, der bezeichnet die Gemeinschaft von Menschen. Von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das ist vielleicht noch das Besondere. Also Gemeinde bezeichnet Menschen, die an Jesus Christus glauben, zusammenkommen und die sagen, Jesus ist der Herr. Er ist der Herr der Welt. Und die auch erlebt haben, dass Jesus in ihrem Leben etwas bewirkt hat. Das ist nicht einfach so, ich glaube an irgendetwas, sondern das ist etwas, wo Menschen ergriffen sind von Jesus, von der Kraft Jesus, von seiner Gegenwart, die irgendetwas erlebt haben, wie Jesus in ihr Leben hineingesprochen hat, vielleicht auch heil gemacht hat. Da denke ich jetzt nicht nur an Krankheiten, die körperlich sind, sondern auch an seelische Krankheiten, an Defizite, die wir haben und die Jesus irgendwie ausfüllt. Ich wette mit euch, dass ihr hier alle oder viele von euch solche Erlebnisse gehabt haben in ihrem Leben. Dass Jesus sie irgendwo an irgendeiner Stelle gepackt hat und dass sie gemerkt haben, Jesus ist wirklich lebendig. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn wir zur Gemeinde gehören, dass wir merken, Jesus ist wirklich da. Das erste Mal, wo ich das so richtig bewusst erlebt habe, war, als ich 18 Jahre alt war. Da hat mich Jesus sozusagen gepackt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass Jesus mich meint. Sonst habe ich immer an einen allgemeinen Gott geglaubt, gedacht, irgendwo ist Gott und das stimmt schon, dass es ihn gibt. Sonst hätte es ja diese ganzen schönen Dinge, ich konnte nie daran glauben, dass das durch Zufall passiert ist. Aber dass Jesus mich persönlich meint, das habe ich dann mit 18 Jahren erst erfahren. Es gibt in der Bibel eine wunderbare Geschichte, wo wir hören, wer alles, wie Gemeinde ist, ja, und die steht in Markus 3, 31 bis 35. Ich möchte sie gerne vorlesen. Moment. Ich habe es wieder ausgemacht. Warum habe ich das ausgemacht? Ja, danke, ich hatte das Ding aus, also es geht normalerweise. Da heißt es nämlich, es kam aber Jesu Mutter und seine Brüder und Schwestern zu dem Haus, in dem Jesus mit vielen Menschen zusammen war. Sie alle wollten mehr über das Reich Gottes erfahren. Die Menschen, die im Haus waren, sprachen zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und wollen was von dir. Jesus antwortete, wer sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern? Er sah auf die Leute, die um ihn herum saßen und sagte, hier sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist eine ganz erstaunliche Aussage. Man muss nämlich wissen, im Orient war die Familie das Höchste und das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Das ist übrigens heute noch so. Gestern war ich als Redner zu einem Männerfrühstück in Lüneburg unterwegs und da saß ich neben einem Iraker und einem Syrer und wir kamen miteinander ins Gespräch, haben uns über dies und das unterhalten. Ich habe sie gefragt, was sie so arbeiten, ob sie schon gut gelandet sind und so weiter und so fort und kamen auch ins Gespräch über Familie ganz kurz. Sie fragt nämlich, wie viele Kinder wir haben. Und dann sagen wir 5 und dann sagt sie, oh ja, die Deutschen haben sonst immer bloß 1 und 2 Kinder. Und einen Hund, das haben sie nicht gesagt. Und dann sagen sie, ihnen ist die Familie ganz wichtig. Die haben manchmal 9 oder 10. Der eine hatte, glaube ich, 15 Geschwister. Also die Familie hat einen ganz anderen Stellenwert. Das ist heute noch so. Und sie sagen auch, bei uns gibt es keine Pflegeheime. Ja, wir pflegen unsere alten Eltern zu Hause, denn sie haben uns ja versorgt, als wir Kinder waren und jetzt sind wir dann eben auch verantwortlich für unsere Eltern. Also ein ganz anderes Denken. Und dieses Denken war auch damals so. Die Familie ist das Wichtigste. Von daher ist das schon erstaunlich. Und da kann man nochmal verstehen, was die Menschen damals dachten, als Jesus das sagte. Da sagt nämlich Jesus, ich schenke euch das Innigste, das Verschworenste, das Vertrauteste und das Bedingungslose, was eine Gemeinschaft eigentlich sein kann. Und er meint Familie. Und wir haben ja hier vorne auch Familie stehen. Das fiel gleich als erstes Wort. Fand ich auch toll. Weil Gemeinde ist Familie. Und das schenkt Jesus und begründet so Gemeinschaft. Und das ist erstaunlich, die eben nicht abhängig ist von leiblicher Abstammung. Nein, um zu dieser Gemeinschaft zu gehören, zählt nicht die leibliche Abstammung, auch nicht die richtige Kleidung, nicht die richtige Haarfrisur, nicht der entsprechende Bildungsstand, nicht die richtige Gebetshaltung, nicht die passende Liturgie, nicht das entsprechende Liedgut, nicht die richtige politische Einstellung oder der passende Frömmigkeitsstil. Es zählt nur eine Sache, damit ich zur Gemeinde Jesu gehören kann. Und die sagt Jesus ganz schlicht in diesem Text hier. Da sagt er nämlich, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Da merken wir schon, Jesus sagt nicht, es sind alle, sondern er schränkt es ein. Und die Einschränkung ist, wer Gottes Willen tut. Nun steht natürlich die Frage im Raum, was will denn Gott? Was ist sein Wille? Und den Willen Gottes erfahren wir in der Bibel. Dort steht, was Gott möchte. Und Martin Luther hat es mal ganz toll zusammengefasst, indem er nämlich die 10 Gebote herausgenommen hat, in seinen Katechismus hinein, gesagt, das müssen die Menschen lernen, denn dann wissen sie, was der Wille Gottes ist. Also die zu ihm gehören, sind die, die nur Gott als Gott ehren. Nicht noch andere Götter, die den Feiertag hochhalten, ehren, ihre Eltern ehren, die niemanden umbringen, nicht nur mit dem Messer, sondern auch mit Worten, die Ehe zwischen Mann und Frau achten. Also das sind so ganz klare, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber ihr kennt die oder kennt die auch nicht, aber sollte man kennen, die Gebote. Aber das sind glasklare Worte, die Gott uns sagt. Ja, dann könnte man ja sagen, gehört dann überhaupt jemand zur Gemeinde? Denn dann denkt jeder an sich erstmal selber, wie geht es mir eigentlich? Manchmal übertreten wir die Gebote, das ist richtig. Und das ist ja wirklich nicht gut. Warum ist es nicht gut? Weil wir uns dann selber schaden. Oder wir schaden anderen. Oder wir schaden der Schöpfung. Und das merken wir auch. Dann heißt es aber nicht einfach Schwamm drüber, sondern ich darf zu Jesus gehen. Und das ist auch das Kennzeichen von Gemeinde. Luther hat mal gesagt, wir sind Sünder. Wir sind zwar auch Heilige. Warum? Weil wir zu Jesus gehören. Und weil Jesus uns heil macht. Deswegen sind wir Heilige. Deswegen heißt das so. Aber wir sind auch Sünder. Und Luther sagt dann noch dazu, begnadete Sünder. Das ist das Schöne. Wir gehören zur Gemeinde. Wir müssen aber nicht fehlerlos sein. Wir dürfen sogar unsere Fehler auch gegenseitig uns sagen. Und dann dürfen wir nicht sagen, ach was, das habe ich jetzt aber nie gedacht von dir, dass dir das passieren kann. Nein, wir sollten wissen eigentlich, dass das zur Gemeinde gehört. Wir sind begnadete Sünder und jeder von uns hat auch Dreck am Stecken, aber ich darf ihn zu Jesus bringen. Heißt mal so ein schönes Wort, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Darum geht's, besser sind wir dran. Im Johannesbrief lesen wir, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gott Wort hält. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und alle Schuld von uns nehmen, die wir auf uns geladen haben. In der Geschichte kann man sich so richtig vorstellen, wie Jesus in der Mitte war und die Menschen alle ringsrum. Und das ist das Bild auch für Gemeinde. Jesus ist in der Mitte. Wir müssen uns nicht in den Mittelpunkt stellen, haben auch nicht die Verpflichtung, uns in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wir dürfen einfach da sein. Und Jesus ist in der Mitte. Und er ist der Herr. Ohne Jesus in der Mitte funktioniert Gemeinde nicht. Er ist das Zentrum. Deswegen sind wir auch so unterschiedlich hier. Wir sind ja kein Verein, ja, wo alle nur, die jetzt sich für Fische interessieren, im Fischverein sind oder für Pferde im Pferdeverein oder so. Da sind wirklich nur die da, die sich dafür interessieren. Nein, wir haben hier ganz viele Interessen und wir sind ganz bunt. Das ist auch gut so. Aber eins eint uns. Das ist der Herr Jesus. Der eint uns. Das ist das Kennzeichen von Gemeinde. Deswegen sind wir auch so unterschiedlich und deswegen ist es auch gut, wenn wir diese Unterschiedlichkeit aushalten. Ein Kennzeichen von Gemeinde. Vielleicht noch eine Sache, was macht uns ganz sicher, dass wir zur Gemeinde gehören? Da hat Gott auch vorgesorgt. Er hat nicht gesagt, naja, du, vielleicht gehörst du zur Gemeinde, vielleicht nicht. Es sind zwei Gnadengeschenke, die Gott uns schenkt, damit wir genau wissen, dass wir zur Gemeinde gehören. Als wir jetzt vor 2 Wochen mit dem Teamkreis zum Jugendgottesdienst waren, bekam jeder so ein Bändchen am Eingang. Das war so ein gelbes Bändchen, wurde festgeklebt, ging auch nicht ab, musste mit der Schere wieder nachher abschneiden. Alle, die so ein Bändchen hatten, gehörten zu diesem Gottesdienst. Fand ich nett. Also man war irgendwie eben dabei, wer das gelbe Bändchen hatte, gehörte zu diesem GPS-Gottesdienst. Gott hat sich auch sowas gedacht, hat gedacht, ich möchte meine Menschen signieren, die dazugehören. Was ist es denn? Es ist die Taufe. Die Taufe, manche haben sie als Kinder erfahren, andere als Erwachsene. Die Taufe ist das Signum, dass Gott sagt, du darfst zu meiner Gemeinde gehören. Die Bibel heißt mal, wer glaubt und getauft ist. Der Glaube gehört natürlich auch dazu, weil die Taufe kein Automatismus ist, sondern der Glaube muss dazukommen. Aber wenn ich als Kind getauft bin und der Glaube dazukommt, dann gilt meine Taufe. Dann muss ich mich nicht nochmal wieder taufen lassen. Wer das macht, ist auch. Aber dann darf man diese Taufe annehmen, als dass Gott sagt, ja, ich habe ja am Anfang schon zu dir ja gesagt, als du ganz klein warst. Das gilt auch jetzt noch. Das ist das eine. Das zweite Gnadengeschenk ist das, also ich denke immer an die Kinder, ja, da gibt es so manche, die laden ihre Kinder, die anderen Kinder zum Geburtstag ein mit einer Geburtstagskarte. Und wenn man so Kind ist, da kommt man doch nach Hause und sagt, juhu, ich bin zu einem Geburtstag eingeladen worden. Das ist doch toll. Und wenn man nicht eingeladen ist, naja, dann sagt man, mögen die mich vielleicht nicht so. Bei uns ist es auch so, wir sind eingeladen. Und zwar ist das zweite Gnadenmittel, was Gott uns schenkt, damit wir wissen, dass wir dazugehören, das Abendmahl. Da sind wir eingeladen. Und wir dürfen alle zum Abendmahl kommen, als Zeichen, dass wir dazugehören. Ist das nicht eine tolle Botschaft? Ich finde das so eine tolle Botschaft, dass wir eine Familie sein dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Karl Lauterbach, weiß nicht, wer es mitbekommen hat, hat jetzt mal gefordert vor kurzem, dass auch in Deutschland ein Einsamkeitsministerium eingerichtet werden soll, denn er hat herausgefunden, oder es gab Studien, dass die Menschen sich immer einsamer fühlen. Ist wirklich eine Krankheit in dieser Zeit. Die Einsamkeit. Und dann denke ich immer, wie gut haben es wir Christen. Denn wir müssen nicht einsam sein. Wir können uns natürlich in die Einsamkeit zurückziehen. Aber wir müssen nicht einsam sein, sondern wir dürfen uns in die Gemeinschaft, in die Gemeinde begeben. Dort sind wir nicht einsam, sondern dort treffen wir andere Und das ist eine sehr schöne Sache. Also Gott hat vorgesorgt für uns, dass wir eben nicht einsam werden. Und selbst Waisenkinder, die keine Eltern mehr haben, haben da eine Möglichkeit, eine Zuhause zu bekommen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass auch wir sagen, wir sind eine Gemeinde und vielleicht das auch wieder neu entdecken, dass wir Heimat bieten, dass wir eine Familie sind, dass wir also uns auch Anteil geben dürfen an dem, was uns bewegt und vielleicht auch wieder mehr miteinander feiern, mehr miteinander uns einladen und sagen, kommt, heute Nachmittag grillen wir mal oder heute Abend oder heute gehen wir mal zum Kaffee trinken oder wie ist es, jetzt machen wir diese Fahrradtour. Ich glaube, das müssen wir auch wieder neu entdecken. Und das ist eine Schönheit der Gemeinde, die das entdeckt. Welche Aufgaben hat Gemeinde noch? Ein Punkt, also jetzt gucke ich das nochmal, habe ich nochmal in die Bibel geschaut. Welche Aufgaben hat Gemeinde, was sagt uns da die Bibel? Da stimmt das alles, was ich jetzt gesagt habe und was hier steht, alles stimmt da. Ich möchte aber nochmal drei Punkte rausziehen. Eine Aufgabe der Gemeinde ist es, Gott zu loben. Das ist auch das Spezifische, das Besondere der Gemeinde, Gott zu loben, miteinander. Im Brief an die Epheser schreibt Paulus, wir sollen ein lebendiger Lobpreis seiner Herrlichkeit werden. Das sind wir, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf Christus setzen. Wenn wir in der Gemeinde gut miteinander umgehen, aufeinander Acht haben, miteinander Leid und Freude tragen, füreinander beten, wird das Gott ehren und es wird Ausstrahlung haben. Unser ganzes Leben soll ein Lob für Gott sein, nicht nur am Sonntag, nicht nur in der Kirche, im Gottesdienst, sondern immer. Da müssen wir uns nicht anstrengen, sondern da sollen wir einfach Jesus in uns wirken lassen. Und dann werden wir ein Lob für Gott sein. Aber eben auch das Lob mit Lobliedern im Gottesdienst gehört dazu. Und deswegen ist es schön, dass wir Musiker haben bei uns, die uns damit reinnehmen in den Lobpreis. Vielen Dank euch da auch mal, ja, dass ihr das so macht. Und in unterschiedlicher Form, mal haben wir einen Klavierspieler, dann macht das der Rolf und das ist super mit Musik, dann macht das die Band oder die Etwas-Band und so. Und dass wir da eine Vielfalt haben und über diese Vielfalt auch dankbar sind. Denn es wäre schlimm, wenn wir von der Konserve Musik hätten hier und dann von der Konserve singen müssten oder a cappella. Das ist wirklich ein schönes Geschenk. Vielen Dank dafür. Heißt im Kolosserbrief, singt Gott von Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder. Und dankt Gott damit in euren Herzen. Das ist ein Kennzeichen von Gemeinde, dass wir Gott danken und ihm singen und Lob preisen. Zweiter Punkt. Die Gemeinde ist dazu da, ist ein Ort, um die Gläubigen, ich sage es mal die Gläubigen, also die an Jesus glauben, geistlich ernähren. Die Gemeinde soll ein Ort sein, an dem Menschen in ihrem Glauben wachsen können. Das ist auch eine Bedeutung. Deswegen ist wichtig, dass wir auch miteinander uns darin auch ernähren. Der Apostel Paulus schreibt Folgendes, ich unterrichte und ermahne alle mit der ganzen Weisheit, die mir gegeben ist, denn ich will jeden Einzelnen so weit bringen, dass er durch die Verbindung mit Christus vollkommen wird. Dafür kämpfe ich und mühe mich ab. Das steht in Kolosser 1, 28. Also die Gemeinde sollte so ein gesundes Umfeld oder für ein gesundes Umfeld sorgen, dass so ein gesundes Umfeld geschaffen ist, in dem jeder Einzelne Beachtung bekommt. Die Gemeinde ist der Ort, wo Ermutigung geschehen soll, aber eben auch Ermahnung. Persönliche Gespräche, und das darf ja auch geschehen zwischen uns. Da muss nicht immer ein Pastor da sein, sondern in der Urgemeinde war das so, dass man miteinander sprach. Und ich denke, das ist ja auch bei uns, die Anlage der Landeskirchengemeinschaft so ist, dass man miteinander auf dem Weg ist. Das dürfen wir auch wieder neu entdecken. Miteinander auf dem Weg, nicht jeder für sich, sondern miteinander auf dem Weg. Miteinander über diese Dinge sprechen, die einen bewegen. Das nennt man Seelsorge. Wir brauchen nicht nur eine Leibsorge, ja, sondern wir brauchen auch eine Seelsorge, dass unsere Seele versorgt ist. Bei vielen Menschen ist die Seele unterversorgt. Da ist zwar der Leib gut versorgt, ja, aber die Seele bleibt auf der Strecke. Sorgen wir für unsere Seele. Und dann können wir auch mal jemanden fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Ich sehe, dir geht's nicht so gut. Vielleicht ist es dann auch nicht gut, wenn das eine ehrliche Frage ist, dass man ausweicht da, sondern dass man dann auch ehrlich Antwort gibt. Und könnte es auch sein, dass man sagt, okay, wir beten mal darüber miteinander. Also wir versuchen das ja in den Bibelkreisen und auch Hauskreisen, aber auch das Teilzeitkaffee, früher hieß es Klönstunde, jetzt wird es also Teilzeitkaffee heißen, das dann parallel zu K12 Kids stattfinden wird. Unsere Gottesdienste dienen dazu, dass man geistlich wachsen kann. Und drittens ist auch ganz wichtig, Menschen mit dem Evangelium bekannt machen durch Evangelisation und Diakonie. Das andere ist auch wichtig. Manchmal sieht man nur das, aber ich kann nur das machen, wenn das andere auch stimmt. Ich kann nur dann etwas machen, wenn meine Seele genährt ist. Ich kann nicht nur evangelisieren und immer nur helfen, wenn meine Seele hungrig ist. Dann brenne ich aus. Das will Gott nicht, dass wir ausbrennen. Oder dass ich gar nichts mache, weil meine Seele nicht versorgt ist. Dann muss ich mich um meine Seele kümmern, damit ich wieder zu Kräften komme. Aber das ist eben auch eine Aufgabe der Gemeinde, Menschen mit dem Evangelium den Menschen das Evangelium zu bringen, andere auf Jesus aufmerksam machen. Warum? Weil Jesus der Retter ist. Und weil Gott möchte, dass andere Menschen oder alle Menschen von seiner Liebe erfahren. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber eben auch eine sehr schöne. Weil es kann nur die Gemeinde, das kann niemand anders. Diese Aufgabe können nur wir, ja, weil sie Gott uns gegeben hat und weil wir davon wissen. Und zwar geschieht das durch zwei Punkte. Einmal durch Verkündigung, also durch die Predigt, durch die gute Botschaft, die wir weitersagen. Das andere aber eben auch das soziale Engagement, das dienende Engagement, in dem wir Menschen unterstützen, die arm, krank und benachteiligt sind. Und das sind eben diese zwei Fachbegriffe, die ich mal hier hingeschrieben habe. Das eine ist Evangelisation, da steht Evangelium, steckt damit drin, also Menschen das Evangelium bringen. Und Diakonie, das kommt aus dem Griechischen und heißt einfach dienen, also anderen Menschen dienen. Beides muss Hand in Hand gehen, das weiß auch die Kirche, das wusste auch die Kirche. Früher gab es mal innerkirchliche Diakonie, ja, jetzt ist die sozusagen nach draußen gegeben und es wird sehr professionell gemacht, gut gemacht und dennoch braucht die Gemeinde sowas wie Teilzeit. Sowas ist auch wichtig. Ja, es ist auch die professionelle Diakonie ist ganz wichtig. Ja, das ist heutzutage so. Aber das andere darf nicht fehlen, dass wir auf Menschen zugehen und ihnen ganz ohne jetzt, dass wir großartig professionell sind, muss man nicht immer sein, wenn man helfen will, helfen. Zum Schluss möchte ich noch einmal unseren Blick zurücklenken in das Haus, in dem Jesus und diese vielen unterschiedlichen Menschen waren. Während alle Welt sich unter Gleichen mit Gleichen trifft, Reiche mit Reichen, Kluge mit Klugen, jetzt sage ich mal Arme mit Armen und Dummen mit Dummen, ist es ein Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes, wenn es in der Gemeinde Jesu anders zugeht. Ich war mal sehr beeindruckt, ich habe mal Henry Nouwen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein niederländischer Theologieprofessor, Katholik und Bestsellerautor. Er hatte ja keine Familie und er hat gegen Ende seines Lebens, so sieht er aus, er hat sehr gute Bücher geschrieben, hat er sich gesagt, ich will noch mal ganz anders leben und hat in einer Wohngemeinschaft zusammen mit geistig behinderten Menschen gelebt. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich das gelesen habe. Diese besondere Lebensgemeinschaft hat er sich bewusst gesucht. Es war für ihn keine Herablassung, sondern er schrieb, wie er in der Andersartigkeit geistig behinderter Menschen noch einmal eine neue Qualität von Gemeinschaft gewann, in der er in der Begegnung mit dem ganz anderen Bruder, der ganz anderen Schwester Christus begegnete. Es muss nicht immer der genauso tickt wie ich sein. Der Bruder kann auch ein ganz anderer sein, die Schwester kann eine ganz andere sein, die mich bereichert. Und das ist das Geheimnis von Gemeinde. das sieht Jesus so. Gemeinde ist kein perfekter Ort, aber eine Gemeinschaft, die mit Verheißung gefüllt ist. Denn Jesus hat versprochen, dass nichts und niemand seine Gemeinde zerstören kann. Er will sie segnen über diese Weltzeit hinaus. Und es liegt an uns, ob wir dabei sind oder ob wir uns in die Zuschauerrolle zurückziehen und ob wir sagen, lass die anderen mal machen. Es ist entscheidend, ob wir dabei sind. Und es ist ein Geschenk, wenn wir dabei sind und mitsehen, zugucken können, wie Gemeinde mitgestalten können, wenn Gemeinde wächst. Und das sollte auch immer wieder unser Augenmerk sein, wo wächst Gemeinde. Und wenn es nur ganz klein ist, wenn es nur ein Teilzeitmensch ist, den man besucht und er sagt, ja, das ist, kann manchmal ganz klein sein. Und dann eben auch von Mensch zu Mensch, dass wir nicht die Masse sehen, sondern dass wir den Menschen sehen. Darum geht's. Darum geht es auch Jesus und das hat Verheißung. Amen. Wir wollen jetzt miteinander singen, ein König voller Pracht. Da wird es auch nochmal drinnen deutlich, ja, Jesus ist der König voller Pracht und er ist der Herr der Gemeinde. Wir sind seine Kinder.